Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu drei kontroversen Themen mit drei verschiedenen Gästen. Bei mir sind Sarah Weiss, sie ist Nationalrätin von der SP, Kanton Basel-Stadt, Marion Binder, Nationalrätin Die Mitte, Kanton Aargau und Markus Somm, Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Grüezi miteinander und schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Wir diskutieren über drei Themen. Corona, sind die aktuellen Entscheide vom Bundesrat zu locker oder zu streng? Medien braucht es 150 Millionen zusätzliche Mediensubventionen für eine funktionierende Demokratie und Autoposer. Woher kommt das Phänomen und wie sollen die Behörden damit umgehen? Ja, neuer Rekord, 38'000 positive Tests. Heute am Mittwoch haben wir die Sendung aufgezeichnet, aber sinkende Spitalbelegungen. Der Bundesrat hat trotzdem entschieden, die Massnahmen bis Ende März zu verlängern, auch Zertifikat. Pflicht bleibt, und da würde ich fragen, Sarah Weiss, ist das ein guter oder ein schlechter Entscheid?
Ich weiss nicht, ob man in der jetzigen Lage überhaupt gute oder schlechte Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, es ist ein sinnvoller Entscheid, dass man sagt, man wartet noch zu. Es hat also die Infektionszahlen sind wahnsinnig hoch. Die Spitaleintritte glücklicherweise sehr tief. Aber man weiss halt wie nicht, was hat jetzt das Omikron längerfristig für Auswirkungen, also Long-Covid. Und von dem her denke ich, es ist ein richtiger Entscheid. Aber am Schluss ist es immer eine Abwägung, in welche Richtung man geht. Und das ist jetzt für mich eigentlich eine richtige Abwägung.
Markus Somm, was findest du?
Ja, ich hätte natürlich es gern gehabt, hätte ein bisschen mehr gelockert und hätte ein bisschen mehr gezeigt, in welche Richtung das geht. Oder jetzt finde ich, das letzte Mal war gut gewesen, hat die Quarantänepflicht reduziert. Das habe ich sehr gut gefunden. Das war ganz wichtig für uns alle. Arbeitgeber und so weiter und Arbeitnehmer. Das war wirklich wichtig gewesen. Jetzt, denke ich, hat er wieder ein bisschen den Mut verloren, in die Normalität zurückzugehen. Und jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht das Unglück. Wir können jetzt noch ein bisschen warten und das ist schon okay. Aber ich habe noch mal ein bisschen Angst, dass dann der Bundesrat und vor allem die Verwaltung wieder den Weg nicht mehr finden, zurück in die Normalität.
Die Angst habe ich jetzt gar nicht so. Da habe ich eigentlich noch ein gewisses, vielleicht ein naives Vertrauen. Aber was mich heute irritiert hat, ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Offenbar hat der Bundesrat per se die letzte Woche mehrmals gesagt, unter der erwachsenen Bevölkerung sind jetzt 90% der Leute immun, weil sie sind entweder geimpft oder sie sind genesen. Das ist ja, da kannst du ja mit allem aufhören.
Gut, ich weiss nicht, ob das der Bundes... Also ich habe jetzt die Information so nicht gehabt. Ich habe immer gemeint, es kommt auf die Gesamtbevölkerung an, wo jetzt geimpft ist und wo ein Impfstatus erreicht hat. Aber was mehr beschäftigt, ist einfach nach wie vor der Flaschenhals von den Intensivstationen. Ich freue mich jetzt enorm, dass die Fallzahlen sinken und dass da wahrscheinlich jetzt langsam eine Entspannung gibt. Das ist eigentlich
eine gute Aussicht. Sinken, nicht. Die Fallzahlen steigen, aber die Spitalbelegung sinkt. Ja, und man hat immer gesagt, das ist der Punkt, wo wir uns daran orientieren. Und auch die Belegung von den Intensivstationen ist nicht mehr so angespannt.
Also der Flaschenhals sind die Intensivstationen. Ja. Und darum sage ich ja, oder, wenn offenbar, ja, jetzt habe ich es vorher verkehrt gesagt, also wenn offenbar die Fallzahlen steigen, aber die Krankheit nicht mehr so gravierend ist, dann hat sich offenbar das Virus langsam abgeregt und ausgedrückt. Genau. Und dann wird sich die Pandemie mal ein bisschen einrenken. Aber was ich eben noch mal sagen oder was mich schon einfach irritiert hat, oder, dass der Flaschenhals von diesen Intensivstationen und diesen vielen ungeimpften Menschen dort. Ich habe jetzt gerade vorher ein Gespräch geführt noch mit einer Frau, die in einer Intensivstation arbeitet. Und sie sagt, das sei einfach schon verrückt. Und sie mögen schier nicht mehr. Das ja. Sei wirklich einfach ein Problem. Das, und darum hoffe ich natürlich jetzt schon, oder, dass sich die Zahlen dann auch sinken, die Eintritte in die Intensivstationen, und man die Massnahmen endlich dann könnten reduzieren.
Also, ich würde gerne schnell etwas präzisieren, zu dem, was ich gesagt habe, weißt, wegen der Normalität. Ich glaube, das Problem ist nicht eine Erhaltungsfrage, sondern, ich meine, die Behörden haben jetzt einen riesen Apparat aufgebaut. Wir haben die Testzentren, wir haben die Impfzentren, wir haben die Leute angestellt und so weiter, wir haben das Contact Tracing und so weiter. Und da ist die Verführung relativ gross, dass eben die Verwaltung selber ein eigenes Interesse hat, nicht zu schnell wieder in die Normalität zu gehen, weil das ist mühsam, oder? Wenn du eine ganze Organisation aufgebaut hast und dann wieder die runterfahren und dann denkst, ja, vielleicht ist im Sommer ja wieder ein Kriseli da, dann lassen wir es gescheiter so. Das finde ich
gut. Gut, du musst aber auch sehen, ich glaube, das Runterfahren ist wirklich nicht so schlimm. Das letzte Mal ist man einfach viel zu schnell runtergefahren. Man ist ab dem Moment nach der zweiten Welle oder ersten Welle haben wir alles abgebaut. Und ich meine, jetzt muss man schon sehen, alles, was jetzt zumindest beim Bund aufgebaut ist, das ist Teil wirklich im Krisenmodus, das ist alles auch befristete Stellen. Also ich denke, ich habe da keine Angst, dass das aus diesen Gründen nicht runtergefahren wird werden. Was ich mir mehr ein bisschen Sorgen mache, ist wirklich, sind in Intensivstationen, wie sich die entwickeln. Das heisst, lenkt dann irgendwie der Schnuff noch auch zum weniger Fall dann irgendwann noch prestieren? Weil ich meine, die Intensivplätze nehmen ja einfach ab, weil auch das Personal fehlt. Das macht mir Sorgen. Aber dass jetzt der Staat oder so wirklich ein Interesse hat, das aufrecht zu halten, ich glaube es einfach schlicht nicht. Ich glaube, wir sind einfach alle noch froh, wenn es vorbei ist.
Nein, ja, wir können ja eine Runde weitergehen mit den Argumenten, die noch so ein bisschen im Raum stehen. Oder der Berset, unser Berset hat heute gesagt, es ist zwar nicht schön, aber wir müssen jetzt den Weg zu Ende gehen. Oder wir müssen jetzt halt, wir haben schon mal den Fehler gemacht, dass wir schnell
geöffnet
haben.
Ja, ist ja wie ein Brennskind.
Ja, genau. Und das ist nicht gut rausgekommen letzten Herbst. Und jetzt müssen wir halt einfach Geduld haben. Zweitens gibt es immer wieder Experten, die von Long-Covid warnen. Neurologische Störung. Ich zitiere von jemandem, den ich gerade die Woche auch in der Zeitung gesehen habe. Konzentrationsproblem, Müdigkeit können sich als ein weiteres grosses Problem für das Gesundheitswesen entpuppen.
Also ich bin ja auch nicht Fachperson, ich kann das nicht beurteilen. Oder wie, was jetzt die Auswirkungen von Long-Covid sind, das finde ich immer noch schwierig, oder? Wenn Politiker über Long-Covid diskutieren und dann fragst du dich, auf was für Fakten sie sich dann stützen.
Ja, aber, man weiss gar nicht viel darüber.
Ja,
das ist das Problem.
Und dass eine Grippe, so eine schwere Krankheit, natürlich auch Langzeitauswirkungen hat, das ist so. Oder ich hatte einmal im Leben eine Grippe gehabt. Also Gott sei Dank wirklich nicht mehr. Ja, ich bin wochenlang noch müde gewesen. Also das weiss ich nicht, oder, wie gefährlich das denn ist. Aber da will ich das auch nicht, da will ich das auch nicht werten, oder? Weil sonst, will ich nicht medizinische Fachperson bin. Aber man müsste ja gleich sagen, also alles in allem. Weltweit gesehen haben wir schon eine gute Balance gehabt zwischen massiven Einschränkungen und Pandemiebekämpfung. Ich finde jetzt nicht, dass wir haben einen relativ liberalen Ansatz. Ja,
das ist
schon ein
grosser Konsens. Es kommt halt immer darauf an, mit wem man vergleicht. Und die meisten Länder rundherum sind wesentlich
strichter gewesen. Das ist ja wahnsinnig.
Aber vielleicht noch schnell wegen Long-Covid. Also meine, erstens bin ich überzeugt, dass es gute Leute die Long-Covid haben. Das glaube ich auch. Und genau wie du richtig sagst, jede sehr schwere Krankheit hat Folgen. Wenn du mal eine Lungenentzündung hast, und ich bin auch nicht Mediziner, aber das sagen wir auch Mediziner, Lungenentzündung, das vergisst der Körper auch nie. Das ist bleibt drinnen, oder? Mhm. Aber andererseits muss ich sagen, es ist natürlich so ein diffuses Krankheitsbild, dass ich schon finde und ein bisschen Angst habe, dass es sehr viele an der Trippe-Fahrer gibt, die einfach sagen, ja, jetzt... Das ist schon gemütlich in dem Homeoffice. Also,
das sage ich lieber. Also, wenn man sich jetzt die Begriffe anschaut, Konzentrationsproblem, Müdigkeit.
Aber es gibt immer Leute, die ein bisschen lebensmüde sind und wieder ein bisschen depressiv sind. Es wird einfach, ich habe ein bisschen Angst, dass dann plötzlich Long-Covid so ein neues Leutertrauma wird. Oder?
Sollen sie sich einfach impfen lassen?
Aber
hast du auch was geimpft, Long-Covid? Aber das ist, ich glaube, das Wichtige ist, einfach auf die Wissenschaft zu hören. Also zu sagen, wir müssen es untersuchen, es soll ja auch irgendwie Meldestelle geben. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können schauen, dass jetzt Infektionszahlen, da mal richtig, dass man nicht sofort einfach alles lockert, dass jetzt Infektionszahlen nicht weit, also, dass man die in Grenzen halten, also, dass man nicht Durchsuchungsstrategie verfolgt, das ist eine Massnahme. Und die andere ist wirklich, das zu verfolgen, Studien zu machen und die Betroffenen zu unterstützen. Ob das dann Long-Covid ist oder eine andere Erkrankung, das, ich bin auch keine Medizinerin, ich würde mir nicht anmassen, das zu machen.
Oder
ich,
gar keine.
Oder ob es eine psychosoziale Komponente hat, was dann aber auch schnell in eine Krankheit kommt. Also ich glaub,
aber noch mal ein bisschen grundsätzlich, und dann nimmt mich noch mal Wunder, oder? Wenn man jetzt sieht, das ist ein klarer Spagat jetzt zwischen den wahnsinnig hohen positiven Tests, die wir messen. Wir machen 200'000 Tests pro Tag und die Spitalbelastung, die deutlich sich entspannt. Ganz viele Leute, die jetzt entweder genesen oder geimpft sind. Und da gibt es Parteien, die SVP zum Beispiel. Ah, sorry, dass ich auf dich zeige, du bist nicht Mitglied von der SVP.
Ja, genau.
Ich habe ja immer Freude, wenn das kommt. Ich sage, jetzt eigentlich aufhören mit allem. Wo ist denn, ich muss ehrlich sagen, ich sehe eigentlich das Ende von der Pandemie vor mir. Ja. Wieso? Ja. Was ist denn jetzt noch die grosse Gefahr?
Die Gefahr sind natürlich die also ich glaube, es gibt zwei Sachen für mich jetzt. Die Infektionszahlen, die wahnsinnig hoch sind und man nicht weiss, was für Langzeitfolgen es hat. Das heisst, alle die sich jetzt noch anstecken, selbst wenn es ein schwacher Verlauf ist, weil sie zum Beispiel geimpft sind, aber mit Omikron, das ist für mich eine Gefahr. Und die anderen sind wirklich das, was Marianne vorher gesagt hat, sind Spital. Also in der Spitaler ist die Situation noch nicht entspannt. Also ich glaube, das muss man sich schon noch mal vor Augen führen. Auch wenn die Auslastung im Moment bei der IPS, glaube ich, bei 75% ist.
30% Covid-Patienten.
30% Covid-Patienten. ist einfach die Situation noch nicht entspannt. Mhm. Und das Personal mag nicht mehr. Das heisst, wir können es uns wie auch nicht mehr erlauben, dass jetzt da wahnsinnig viel kommt. Riesenwellen. Und ich glaube, das sind die zwei Faktoren im Moment, die zählen.
Aber Sarah, wir sehen ja, dass eben die grosse Welle nicht mehr kommt. Und ich meine, das sehen wir in Südafrika, wir sehen es in England, wir sehen es in Amerika, überall. Dass Omikron ganz offensichtlich eine Mutation ist, die dazu führt, dass es extrem ansteckend ist. Wir haben es selber erlebt. Wir sind praktisch die ganze Familie, obwohl alle geimpft, zweimal, dreimal sind wir auch Omikron zum Opfer gefallen.
Du bist Omikron
aber es ist nicht schlimm. Omikron ist jetzt wirklich nicht sehr schlimm. Und eben offensichtlich zeigen da ganz viele Studien, die Leute müssen dann nicht ins Spital. Mhm. Wenn wir den Flaschenhals haben, ja, dann haben wir vielleicht jetzt noch ein bisschen. Ja, mag sein, dass sie nicht ganz entspannt ist, die Situation. Aber das ist ja auch okay. Also wir sind ja immer noch in einer Pandemie. Darf ja auch ein bisschen nicht entspannt sein. Aber was ich schon auch finde, ist, die Ansteckung zeigt ja jetzt, dass im Prinzip wirklich eben in Richtung Durchseuchung geht. Das ist einfach so. Und wenn der Alain Berset sagt, 90%, meint er natürlich genau das. Wir gehen jetzt Richtung Herdenimmunität und haben jetzt das eigentlich erreicht, wo alle gesagt haben, das brauchen wir, damit das Virus nicht mehr so gefährlich ist, oder?
Und das ist mein Punkt, oder?
Und dann finde ich schon, ja, und dann finde ich schon, jetzt müssen wir abbauen, oder?
Ja. Der Leute, ja.
Aber wir gehen ja
in die Richtung.
Aber zu wenig schnell. Also finde ich auch zu wenig schnell.
Ich glaube, da kann man wirklich unterschiedliche Meinungen sein, ob es jetzt zu wenig schnell ist. Ich finde Vorsicht, mit der Erfahrung, die man gemacht hat, finde ich die Vorsicht okay. Aber klar ist auch, ich meine, ewig kann man das auch nicht machen. Das ist völlig klar. Irgendwann muss man auch sagen, man muss zurück in die Normalität. Für mich stimmt jetzt, mit der ganzen Vorgeschichte, stimmt jetzt irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit. Ist für mich okay.
Oder was mich eben noch beschäftigt, wenn man sagt, jetzt Durchseuchung ist nicht mehr schlimm. Weil wenn möglichst viele das überkommen, ist es eigentlich nur gut. Und der Verlauf ist für praktisch alle schwach. Und die, die wollen total sicher sein, können sich auch viermal impfen lassen und so weiter. Da ist man sehr sicher. Aber dem sehe ich nicht mehr ein. Homeoffice sehe ich nicht ein. Also könnt ihr aufhören, bitte aufhören.
Das ist ja nicht verlängert worden, zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt, ja, genau.
Das ist eine Maßnahme, die
und das zweite ist Maskenpflicht. Wieso, was soll das? Was soll jetzt die Maskenpflicht noch? Also, da muss ich ja sagen, bitte
gut, aufhören. Gut, ich weiss nicht, das ist jetzt da nicht, du weißt, der Wunsch der Vater ist gedacht. Ich meine, die Masken, oder, da haben wir doch alle Mühe damit. Also ich muss auch sagen, ich habe langsam genug von diesen Masken. Muss ich wirklich sagen. Und ich wäre so froh, man könnte sie endlich ablegen. Ich weiss jetzt einfach. Und da bin ich auch. Es ist schwierig jetzt zu beurteilen, ob jetzt da nicht eine Massnahme wäre, die ja nicht wahnsinnig eingreifend ist ins Gesamte, oder wenn sich das gesamthaft wieder lobt.
Ist halt symbolisch wichtig, deshalb möchte ich, dass man aufhört. Und ich meine, wir erinnern uns alle, die Maskenpflicht ist relativ spät in der Pandemie eingeführt worden.
Ja, und das war auch ein riesiger Kommunikationsfehler, den ich jetzt würde sagen, vom Staat bezüglich der Maske. Ich glaube, Maske bedeutet sehr viel, weil man auch damals, ich glaube, der grösste Fehler in der Pandemie gemacht hat, das war ganz am Anfang mit der Maske.
Also mir ist
man gesagt, sie nützen nichts. Das ist quasi dort, wo man
nein, ich finde, der grösste Fehler war, dass man nicht von Anfang an ehrlich war und man hat es relativ schnell gesehen. Wir haben klare Risikogruppen. Das sind wirklich die Eltern. Dort müssen wir wirklich schützen. Testpflicht nicht eingeführt für das Pflegepersonal in Altersheim. Ich meine, das ist eine Katastrophe. Das finde ich, das sind die grossen Fehler.
Tatsache ist, wir sind schlecht vorbereitet auf die Pandemie. Oder das Schlechte
ist. Das ist kein Geiss
weg. Oder? Und das sieht man auch in der Verwaltung so. Und es hat zwei Vorstösse gegeben am Schluss von der letzten Legislatur, wo genau die zwei Fragen gestellt hat. Sind wir auf so eine Pandemie vorbereitet? Das ist wirklich eigentlich noch interessant und spannend. Oder? Das ist dann abgeschrieben. Wurden. Aber die Fragen sind, man hat sich ja nie über Massnahmen aufgeregt, sondern nur teilweise über die Unlogik der Massnahmen, über die verwirrliche Kommunikation. Ein Blumentopf gibt Covid und ein Blumenkohl nicht. Oder? Das ist ja so ein du hast dich stundenlang über so Zeug können unterhalten.
Also wir haben nur verklärt und ich drücke darum, dass es jetzt endlich langsam vorbei ist. Wir wechseln das Thema. Am 13. Februar stimmen wir ab, unter anderem über das Mediengesetz. Die Idee ist, dass wir nochmal 150 Millionen Subventionen, sprich für die Medien. Ich sage das nochmal, weil erstens gibt es schon viele Subventionen. Zum Beispiel hat der Franz Grütter von der SVP das mal durchgerechnet und sagt, es gibt jetzt schon 292 Millionen, wo wir die Medien unterstützen. Dann hat sie in der Corona-Zeit noch 80 Millionen Soforthilfe gegeben. Und Befürworter sagen, ja, wir brauchen das. Das ist wichtig, damit die Demokratie, direkte Demokratie, funktioniert. Findest du das auch? Nochmal 150 Millionen.
Ja, ich habe dem neuen Mediengesetz zugestimmt. Ich muss auch sagen, ich komme aus einem Kanton mit einer sehr ziselierten Medienlandschaft. Das ist der Kanton der Regionen. Wir haben in den Tälern sehr viele kleine Verlage, wo die verschiedensten Täler beliefern mit Medienerzeugnissen. Die wiederum brechen natürlich die gewisse Monopolstellung, die bei uns CH-Medien hat. Und die wiederum bricht die Monopolstellung oder die Starrstellung, die die Medien rundum von Zürich, Basel, Bern rundum haben. Also
grundsätzlich,
die Konkurrenz finde ich nicht so schlecht. Ich sehe die anderen Argumente.
Aber nicht nur die finanziert, sondern
ja, aber wir haben schon gesamthaft haben wir sehr viele Kleine unterstützt. Und ich kann euch sagen, ich habe es tatsächlich wegen dem gemacht. Es sind nicht alle Kantone gleich. Und das ist für mich natürlich auch eine gewisse Förderung, eine gewisse Investition auch in die kleinen Unternehmen, in der Peripherie, in der Landschaft.
Dass man nicht zu viel gleichzeitig diskutiert. Glaubst du, dass das effektiv auch wichtig ist, damit die Demokratie funktioniert? Ja. Wenn das nicht wäre, könnte man uns nicht genug gute Meinung bilden, um zu abstimmen.
Nicht nur das, aber ich bin in einer Partei, die jetzt nun halt einmal nicht polarisiert. Ich bin eine Partei, die sehr staatstragende Politik betreibt und angewiesen ist auf ausgewogene Information. Mhm. Wo irgendwo auch berücksichtigt, was man an Kompromiss, an Lösungsorientiertheit macht. Wir haben die lauten Töne nicht. Und darum ist mir eine gewisse Vielfalt eben wichtig und genau in der Region. Und klar fördert es Demokratie, oder? Weil es ist eine Stimme mehr, wo du auch in den kleinen Regionen raushörst.
Markus.
Es ist noch gut, was du aufgezählt hast, jetzt von der CVP. Ich habe ja Aargau
und Volksblatt. Wir reisen die Mitte.
Ja, nein, ich rede jetzt über die Geschichte von eurer Partei. Genau, also darf ich noch CVP sagen. Gott sei Dank, ich muss das CVP, christlich-demokratische.
Ja, Volkspartei.
Nein, aber ich habe ja beim Aargauer Volkspartei angefangen im Journalismus.
Genau. Und
das ist ja
sehr links studiert.
Aber ja, leider hat das Zeitung damals schon links gemacht. Es ist eine CVP-Zeitung. Ja. Und ich finde jetzt gerade CVP, und du hast ja recht, CVP finde ich ist eine von diesen Parteien oder die Mitte, die am schlechtesten behandelt wird von den Medien. Eindeutig.
Wir sind alle überzeugt. Katholisch und
ja, genau. Wir sind
antikatholisch.
Ja,
schlecht behandelt.
Ja, CVP wird massiv schlecht behandelt. Aber was
wieso?
Ich wollte sagen,
das?
Einfach nicht missachtet, ignoriert, oder blöd eingestellt.
Okay.
Hat ein bisschen abgenommen, seit der Mitte heissen.
Okay.
Nein, aber noch eins, was ich wollte sagen, ist, früher hat die CVP ihre eigenen Zeitungen gehabt und die auch selber betrieben. Und da hat man halt in den 80er und 90er Jahren, finde ich, in der CVP einen riesen Fehler gemacht. Ich meine, ihr habt mal das Vaterland gehabt, eine riesen Zeitung, sage auch Volkswart haben gehabt. Ihr habt auch eure eigenen Zeitungen gepflegt. Und dann hat man plötzlich gefunden, ja, wir brauchen keine Zeitungen mit der SP genau.
Ja,
und hat das akzeptiert, dass es die Monopolisierung gibt. Und jetzt kommt man wie die alte Fasnacht und sagt auch, ja, man sollte jetzt wieder ein bisschen korrigieren. Deshalb finde ich, ist ein bisschen ironisch, weil letztlich finde ich, was mich wirklich stört an dem Mediengesetz, ist natürlich schon vor allem die Online-Förderung, wo der Staat jetzt direkt anfängt, die Medien subventioniert.
Also Online-Plattformen.
Ja, mit indirekter Presseförderung ist das nicht gewesen. Da finde ich, ist ein besseres System gewesen, habe ich auch immer können verteidigen. Mhm. Ist auch übrigens ein System gewesen, wo im alten Gesetz, also so wie es jetzt ist, gerade die Kleinen sehr stark gefördert
worden. Das ist auch erklären,
damit die Größeren nicht.
Ja, was es geht. Also indirekte Presseförderung heisst, dass man zum Beispiel Postzustellungen unterstützt, auch am Wochenende. Das sind ein Haufen Millionen, die da schon fließen. Aber neu ist, dass man Online-Plattformen auch finanziert, also alle Internetsender oder Zeitungen. Oder so.
Und ich hätte lieber eine CVP, würde selber einfach wieder eine Zeitung machen oder eine Online-Plattform machen. Und ich meine, es gibt genug katholische Millionäre, die das unterstützen würden. Also da würde ich gescheiter in die Richtung, das fände ich viel besser, wenn die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft ihre eigenen Zeitungen macht und nicht der Staat alle dazu zwingt, Medien zu finanzieren. Das finde ich nicht gut.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Zwingen ist vom Staat, sondern der Staat macht Strukturen, gibt Strukturen vor. Und ich meine, es mag ein Fehler gewesen sein von den Parteien, dass sie das damals abgeschafft haben, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich in der Situation, in einer Transition sozusagen, wo man sagt, okay, es geht immer mehr gegen online. Das ist teilweise, ich meine, das wisst ihr besser, ist schwierig finanzierbar, anders finanzierbar, es gibt sicher auch Modelle, die funktionieren, aber ich glaube, dann ist schon die Aufgabe vom Staat, Rahmenbedingungen zu setzen in einer Transition. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich, und darum unterstütze ich auch das Mediengesetz, ich finde, das ist sinnvoll am Gesetz, es ist auf 7 Jahre beschränkt, man kann es anschauen, wie wirkt es sich aus, ist nachher nochmal etwas notwendig.
Aber würdest du meinen, dass Demokratie gefährdet ist, wenn die Presselandschaft so nicht unterstützt wird vom Staat?
Ich glaube, die Presse übernimmt einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es geht nämlich, es ist die vierte Gewalt. Was die Medien schreiben am Schluss, die sie einem konsequent ignorieren, die sie einem konsequent schlecht machen. Was sie bringen, das spielt eine Rolle. Das weiss man auch.
Eines von den Argumenten ist zum Beispiel, es ist ein Schutz vor Fake News. Wenn man,
das glaube ich
schlussendlich.
Das glaube ich schon durchaus. Ich glaube, wenn man Zeit hat, auch auch für die Recherche, wenn man noch Zeit hat, um etwas anzuschauen. Also jetzt, ich glaube, die SRF hat jetzt gerade noch etwas zum Beispiel beim Bund herausgefunden, was nicht funktioniert hat, bei den, was ist das gewesen,
Organspende.
Ich meine, das sind wahnsinnig wichtige Recherchen. Also es ist ein Kontrollorgan, für das braucht es Ressourcen und nicht einfach schnell eine SDA-Meldung abschreiben.
Also das ist im Fall mein Punkt, den du vorher erwähnt hast, Reto, oder? Also einer von meinen Punkten. Oder ich meine, ich komme aus einer Abstimmungsschlacht aus dem Covid-Gesetz, oder? Da mögt ihr jetzt denken darüber, was ihr wollt, oder? Und ob man jetzt da dafür ist oder nicht. Aber die Schlacht, oder? Die hat tatsächlich digital stattgefunden. Und ich habe mich auch wirklich auf die Plattformen begeben. Ich bin dort, mache mit und diskutiere mit. Und dort noch wäre ich dann schon, bin ich dann schon keine froh gewesen, wenn es dann ab und zu noch ein paar gut recherchierte, nachvollziehbare Artikel gehabt hätte.
Und du glaubst, dass der Mehr das alleine nicht kann leisten?
Nein, ich bin, ja, also, so wie der Abstimmungskampf verlaufen ist, schon nicht. Und was ich natürlich dort noch besonders empfinde, und das erwarte ich natürlich in einem gewissen Sinn natürlich dann schon auch von den Medien, wenn sie schon sagen, sie haben den Service Public Auftrag, wenn sie schon sagen, man muss das Geld haben, weil wir eben eine Art staatstragend sind.
Gehst du jetzt gerade ins Neilager?
Nein, dann finde ich in einer direkten Demokratie, wo es 5 bis 6 Mal im Jahr oder so, 4 bis 6 Mal an Turnen geht, Abstimmungskämpfe, dann finde ich genau so, bei dieser Debatte, dass man es hinter der Paywall führen, oder? Weil wenn sie schon im digitalen Raum stattfindet, hätte ich dann gerne mal einen Artikel vom Tagi oder von der NZZ oder von mir aus auch von euch, oder? Hätte ich gerne irgendwie angehängt, um irgendwann etwas beweisen. Kannst eben nicht. Ich habe das Zeug vielleicht schon noch abonniert, aber der Teilnehmer nicht. Und da finde ich wichtig.
Aber Marianne, ich finde, du zeigst jetzt genau, warum dass man das Amt muss ablehnen muss. Weil ihr Politiker dann sofort wieder Erwartungen habt. Ihr habt jetzt schon wieder, du hast jetzt schon Erwartungen formuliert. Du sagst, jetzt geben wir euch ein bisschen Geld. So ist es nämlich genau. Und deshalb bin ich dagegen. Jetzt geben wir euch ein bisschen Geld. Jetzt erwarten wir, dass ihr Service Public macht. Wir erwarten, dass ihr einen Text gratis gebt, obwohl wir das vielleicht nicht wollen, weil das Geschäftsmodell widerspricht das. Und das ist genau das Problem.
Ja, dann machen wir das halt nicht. Ich finde
grundsätzlich, oder? Ich glaube, wir sind uns ja alle einig. Wir wollen viel Vielfalt in den Medien und wir wollen Medien. Mhm. Die grosse Differenz ist, dass ich erstens überzeugt bin, und ich bin ja selber Unternehmer und glaube ja daran, sonst hätte ich ja da nicht Geld investiert. Der private Unternehmer kann das bieten. Das ist nicht wahr. Das ist eine Geschichte, die euch gewisse Verleger erzählt haben. Ja, wir sind ganz arm und wir, so wie Bauern das auch seit
100 Jahren machen. Die
Privatwirtschaft kann Medien betreiben und es ist ein Geschäft. Wir wissen einfach teilweise noch nicht genau, wie wir es betreiben können. Aber ich kann euch sagen, alle die 4 Verlage, die grossen 4 Verlage, denen geht es wahnsinnig gut. Denen geht es richtig gut. Und die brauchen kein Geld zu haben.
Markus, das nimmt mich wirklich wunder. Das ist für mich ein bisschen der Kern von der Diskussion. Es heisst ja immer Zeitungssterben, oder? Wenn man die nicht vom Staat aus unterstützt, dann sterben die alle und nachher haben wir einen Einheitsbrei. Mhm. Und man sieht, dass es für private Initiativen schwierig ist. Ich weiss nicht, wie es beim Nebelspalter aussieht, aber es ist ja wahrscheinlich auch kein Zuckerschlecken. Das heisst, die Frage ist wirklich, kann das einfach nur in einem privatwirtschaftlichen Markt bestehen? Dann glaubst du total
daran. Erstens glaube ich daran. Zweitens ist es auch sehr wichtig, dass wir jetzt, und das sage ich auch immer, wenn wir in 20 Jahren zu anderen Schlüssen kommen, können wir ja korrigieren. Aber jetzt ist das ein ganz neues Geschäftsmodell, ein ganz neues Geschäftsfeld, ein neuer Markt. Da soll man die Unternehmer ausprobieren lassen, auch Konsumenten. Da soll der Staat nicht von Anfang an schon anfangen, Sachen subventionieren und dadurch verewigen. Oder er hat durch gewisse Geschäftsmodelle, die wir jetzt meinen, zeigt vielleicht gut, tut er jetzt vielleicht subventionieren für 7 Jahre. Vielleicht tut er uns Unternehmer genau in die falsche Richtung.
Wieder mit oder, dir, wenn du den Nebelspalter ins Sand setzt, wenn du den Nebelspalter ins Sand setzt, was machst du
denn? Ja, das ist doch gut. Dann wissen wir, dass das, was der Sohn gemacht hat, sicher nicht gut ist. Wenn ihr mich subventioniert und ich würde das Geld nehmen, dann weiss ich es nie. Dann mache ich das, bis ich pensioniert bin und sage, danke vielmals, Marianne Binder.
Gut. Wir dir jetzt mal alle Artikel. Sarah, darf ich dir eine Frage stellen?
Ja,
ich meine, du bist früher bei der JUSO gewesen, Sozialistin, jetzt bei der SP. Es ist natürlich schwierig, dir zu sagen, ja, du musst jetzt nicht für Subventionen sein. Du glaubst halt, dass das irgendwie etwas Sinnvolles ist.
Nein, ich habe einfach da wirklich ein bisschen anderes Staatsverständnis, glaube ich. Ich glaube, die vierte Gewalt, so wie wir das Gericht auch bezahlen, schön nicht, dass die Gerichte irgendwie plötzlich mal privatwirtschaftlich finanziert sind, glaube ich tatsächlich, dass es mit der Aufgabe ist vom Staat. Für mich ist das kein Feindeskonstrukt, wo jemand Böses ist, wo Abhängigkeit ist, sondern der Staat sind wir. Ich glaube wirklich, dass es ein Teil der Aufgabe ist vom Staat, das zu machen. Und ich glaube, das, was der Markus Markus vorher gesagt hat, wenn das irgendein, ich sage, Produkt wäre, dann würde ich auch sagen, ja, unternehmerische Freiheit unbedingt. Mhm. Aber es gibt gewisse Kernsachen. Sicherheit, Bildung, Gesundheit und auch quasi Information. Und dort finde ich, nein, das spielt für mich der freie Markt nicht mehr. Das können wir nicht als Risiko.
Nein, so aber Sarah, Lebensmittel ist auch wichtig und das tun wir nicht verstaatlichen. Nein, das finde ich nicht. Nur weil wir Verleger jetzt genug gejammert haben, haben wir den Eindruck, die Zeitungen sterben. Das ist auch ein blöder Ausdruck. Es ist einfach so, dass
aber unsere junge Generation das nicht mehr will. Aber die Lokalredaktion. Also ich meine,
aber schau jetzt mal Basel. Basel ist so ein gutes Beispiel. Seit ich dort war, ich meine, ich bin meiner Meinung nach der konstruktivste Verleger, den es gab. Zuerst habe ich Abonnenten verloren, dann hat BZ Basel ausgebaut, dann hat es Kopfendeckel jetzt Bajour gegeben, es hat zuerst eine Tageswoche gegeben, jetzt noch Prime News. Ich meine, Basel hat schon lange nicht mehr so viel Medien gehabt wie jetzt.
Ja, wir haben auf die reagiert, auf den Einzug von Blocher nach Basel.
Aber ist doch super. Und die haben alle das ausprobiert und zum grössten Teil ohne Subventionen. Aber das ist doch gut. Und ihr dürft viel zu schnell den Verleger glauben, dass wir so in der Krise sind, dass uns nachher nicht mehr gibt. Und das stimmt
aber
nicht.
Aber es gibt zwei Sachen. Das eine ist, da du sagst, die sind wie Modelle. Ich meine, da gibt es Modelle, die sich rentieren, die irgendeine Mazellen hat. Also man weiss bei Barschuhe, von wo es finanziert ist. Prime News hat sicher ein anderes Modell, wo ich, auch Online Reports hat ein anderes Modell, das ich wirklich toll finde. Aber es geht darum, dass das halt nicht für alle möglich ist und dass dann, ich sage auch kleinere Regionen, dort ist das dann nicht möglich. In Basel ist das möglich, das ist toll. Aber das andere
Sarah, das wäre ja schön und gut. Ja. Entschuldigung, wenn ich so abrupt komme. Ja, also aber das ist der Punkt, den ich noch wichtig finde. Oder? Die Frage ist ja noch, wer wird denn unterstützt mit diesen 150 Millionen? Und das ist ein grosser Streit, ob es die Grossen oder die Kleinen betrifft. Je nachdem, wie man es rechnet, muss ich zum Teil sagen, doch. Also ich glaube, da geht ein recht schöner Teil von dem Geld geht an die ganz grossen Verlage. Die vier, die schon genannt worden sind. Weil man hat auch die Grenze, die Obergrenze von der Auflage, hat man aufgehoben, oder? Man hat mal gesagt, ja gut, wir tun nur die Kleinen, die bis 40'000 Auflage haben. Das gibt es nicht mehr. Und mit der Postzustellung und anderen Elementen geht viel von diesen Millionen geht zu denen, die eh schon gut verdienen. Also findest du das gut?
Prozentual geht sehr viel zu den Kleinen, zu den Regionalen. Das ist, also, glaube ich, das, was
Barbara hat.
Und das ist Grund. Und das andere ist das Online, wo man quasi gesagt hat, man muss dem jetzt auch, ich sage, Start-up ein bisschen Unterstützung bieten.
Ja. Von daher, das muss Ziel sein. Ich will die grossen Verlage.
Ja, auch die grossen können, das ist stimmt, die können dem etwas
über. Aber die viel über. Und ich glaube, ich würde eben bestreiten, ich weiss es, ich habe Fakten nicht. Ich würde bestreiten, dass der Hauptteil zu den Kleinen geht. Und ich meine, Gegner sagen, es gehen etwa 70% gehen zu den Grossen.
Ja, man kann es eben gar nicht sagen, weil sie sagen, jetzt die Verordnung ist noch nicht da.
Die Absicht ist ein anderer.
Genau. Und Tatsache ist, und Marianne, da muss ich sehr sagen, ich bin ja Medienverband, ich weiss, wo wir da gefeilscht haben. Und ich weiss, die Grossen haben sehr geschaut, dass sie sehr gut wegkommen. Schau mal, die Sonntagszeitung ist ein gutes Beispiel. Die Sonntagszeitung Frühzustellung wird jetzt auch mit einem vergünstigten Posttarif ermöglicht. Ich finde das okay, im Fall. Ich habe nichts dagegen, weil ich bin so einer Meinung, Staatsbetrieb, Post, hat uns immer zu hohe Tarif verrechnet. Aber es ist klar, Sonntagszeitungen, das sind die Grossen. Es ist klar, dass man die Grenze 40'000 aufgehoben hat, die jetzt noch besteht. Es ist klar, dass man Kopfblätter, das war Peter Wanner sein Anliegen, gewesen. 100'000 war früher eine Grenze, gewesen, jetzt gibt es die Grenze nicht mehr. Dadurch kann CH Media ziemlich viele Subventionen
holen. Markus, das kannst du noch lange erzählen. Es ist eine Sache vom Fokus. Oder? Wenn du, ich bin Medienkonsumentin einerseits und andererseits finde ich irgendwo die ausgewogene Meinung.
Aber muss
möglichst stattfinden. Ja gut, aber bei dir findet ja die ausgewogene Meinung auch nicht statt. Oder? Nein, Marianne, also ich bin froh, dass es dir gibt, dass du das machst. Das finde ich ja gut.
Nein, Marianne, aber also, was ich will sagen, du willst die Kleinen fördern und ich glaube dadurch, dass die grossen Verlage jetzt nochmal einmal ziemlich gut gefördert werden, werden die Kleinen noch mehr
verdrängt. Das ist vielleicht sogar kontraproduktiv.
Ja, natürlich, es ist kontraproduktiv.
Aber ich meine, du willst vom Parlament ist klar
ja, gewesen, dass wir die Kleinen vor allem fördern. Also das war die Absicht vom Parlament und mit das geht 7 Jahre, da können wir immer wieder nochmal über Bücher gehen. Nochmal, ich wollte einfach auch eine Möglichkeit an den Pool von gut recherchierter Information, auch vor allem im Netz, weil dort geht Post ab. Und nochmal, oder, du kannst sagen, verlangst jetzt da von den Medien. Irgendwo kann ich es ja nicht verlangen, oder? Aber ich sage, wenn sie sagen, oder, wir machen da, weil da geht es um Service Public, da geht es um die Förderung von der Demokratie, dann muss auch bei so einer Debatte müssen sie da halt eben auch mitmachen. Und zwar nicht pro oder contra stützen, sondern einfach mitmachen, also, oder, in dieser Debatte.
Wie das rauskommt. Ich bin skeptisch, dass es da ein Nein gibt. Oder sagen wir, ich glaube eh noch, dass es ein Ja gibt. Aber mal schauen. Am 13. Februar sehen wir es.
Wieso hoffen wir auf ein Nein? Haben wir jetzt hier eine Show abgelassen für ein Nein?
Nein, wir haben hier eine Diskussion.
Ich hoffe, für ein Nein. Ich bin für ein Nein. Und ich muss dir sagen, wenn es ein Ja gibt, das ist für mich ein Dammbruch.
Und ich kann sagen, dass
historischer Dammbruch.
Wieso, was machst du denn? Nimmst du Geld an oder nicht?
Ich nehme es nur.
Ah.
Drittes Thema. Trotz Klimademo und Elektromobilität, Treffen von Autoposer werden immer häufiger. Zum Beispiel vor etwa 10 Tagen in Uttelfingen haben sich Autofans getroffen mit ihren Boliden. Die Polizei hat kontrolliert, 200 Fahrzeuge, 2 müssen stillgelegt werden. Und das ist Jugendkultur. Wenn man es ein bisschen nett angesehen hat und sagt, es ist einfach ein Ärger, haben die eigentlich nichts Gescheites im Kopf. Was findest du?
Also, ich meine, ich habe da 2 Herzen in meiner Brust, ich bin ein bisschen gespalten, oder? Wenn du läufst über den Badener Bahnhofplatz, kommt irgend so einer von hinten, dann kommst du 4 Meter in die Luft, verschreckt, oder? Also, mit der Lautstärke. Allerdings, also jetzt nur eine Klammer auf, ist mir das Gleiche letztens passiert, ich musste an einen Anlass laufen, durch das Dorf, durch find's nicht recht, läuft da irre, da noch jemand auf der Strasse, und plötzlich hupen es hinter mir, und ich drehe mich um, ist es ein Elektroauto, oder? Wo natürlich auf so leise Söhnchen
kommt. Ja.
Ich bin genauso gekumpelt, oder? Der Krach ist jetzt einfach wirklich. Und wenn du dich so verschreckst, hast du auch ein Fluchwort auf der Lippe. Ich sage es jetzt nicht. Also, das kann ja nicht sein, oder? Aber
jetzt habe ich heute mit einem jungen
Storytelling.
Ja, geredet, oder? Und gesagt, ich sage heute da und dann gehe ich so um das Auto posen. Er hat ganz verschämt, ja, er sagt ihm da ab und zu, sagt er eben da auch dabei. Und dann habe ich gesagt, du Bürstli, du verschreckst so alte Damen wie ich, oder? Und dann hat er gesagt, hat er so richtig geschrien von, dann hat er gelacht und gesagt, wieso macht man denn das, oder? Und dann hat er gesagt, es ist einfach so lustig. Und das mache ich so Freude. Also, was macht denn Freude, oder? Er hat gesagt, wenn du nicht kannst schnell fahren, dann musst du wenigstens laut sein. Gut, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich habe gesagt, könnt ihr nicht irgendwo noch jemanden hin, wo ihr nicht mitten in der Innenstadt das macht?
Das kann ich zum Beispiel nicht in Ottelfingen, das haben sie in der Industriezone gemacht. Sie haben gesagt, das ist nachher einer interviewt worden. Der hat gesagt, wir haben wirklich geschaut, dass wir nicht durch Wohngebiete durchfahren. Aber klar, in dem Industriegebiet sind wir laut gewesen, unsere Motoren sind laut, unsere Pneu haben gequetscht und es hat Musik gegeben. Also Entschuldigung, früher ist das einfach ein
Gut, also Ottelfingen ist gut geeignet für das. Können das ganze Dorf voll machen. Nein, aber ich meine, es stimmt schon ein bisschen. Ich meine, das ist Jugendkultur und ist zu einem grossen Teil natürlich männliche Jugendkultur, das ist auch klar. Und das ist immer so gewesen, das ist klar. Und junge Männer haben irgendwie ein gewisses Bedürfnis, überschüssiges Testosteron zur Anwendung zu bringen. Früher sind sie als Eidgenossen Marinianer verabgemetzelt worden. Und jetzt gehen sie
gut. Das ist faszinierend, weil er Markus bringt in ihm irgendeine Linie, wo er
nachher das Thema schreiben kann. Ich finde, es ist klar, es ist auch ein bisschen kulturell, es sind ja mehrheitlich eher ausländische oder Secondos und so weiter. Ja, es ist ein bisschen Männlichkeitskult. Und ich muss jetzt sagen, wenn die nachher in die Industriezone gehen, wo kein Mensch lebt und irgendwie Reh umspringen und Fox, dann stört mich das nicht so wahnsinnig.
Wie viel stört dich das so?
Also wir haben es in Basel auch massiv gehabt, Zeit lang, und haben auch Kontrolle gemacht und ich kann es einfach nicht verstehen. Also mein Problem ist, ich kann es nicht verstehen.
Darf man zum Beispiel Frauen beeindrucken?
Ich kann mir einfach schlicht nicht vorstellen, dass das Spass kann machen. Punkt. Aber anscheinend macht es denen. Mhm. Ich sage lieber auf denen Areal, wo sie niemand stören. Was mir eigentlich schon ein bisschen Sorgen gemacht ist, also am Anfang, ich glaube, jetzt hat es sich auch ein bisschen eingegangen, aber am Anfang war es wirklich auch auf Areal, wo es noch andere Leute gehabt, wo es wirklich auch gefährlich war. Yes. Also, und das finde ich, das geht nicht. Also da muss man dann auch hart durchgreifen, so law and order, wenn man das so will. Aber auf einem Industrieareal, ich kann gar nicht damit anfangen und ich muss auch sagen, mein Verständnis ist wirklich,
Graffiti ist auch so etwas. Und dann war natürlich auch der Kick gewesen, ja, verwünscht dich niemand und so weiter, das Gleiche. Dann gibt es die Leute, die dumme Sachen, die auf die Stromleitungen hochklettern. Ich meine, das ist so birrenreich. Aber das ist, finde ich, sehr typisch. Es gibt auch Frauen, die das machen, aber es sind mehrheitlich Männer. Und es geht immer ein bisschen ums Gleiche. Risiko.
Grenzen
attesten. Man will schauen, stirbt man oder stirbt man nicht. Und wenn man überlebt hat, ist es noch gut. Und beim Autofahren ist nämlich genau, wie du sagst. Früher sind sie natürlich schnell gefahren. Jetzt ist das ein bisschen teuer geworden, ein bisschen gefährlich, weil die Polizei daheim nur geschaut. Jetzt ist halt das Lärm.
Also, es ist ja nicht nur der Lärm. Also, ich glaube, ich würde ihnen jetzt auch nicht wegnehmen, dass sie wirklich auch Spass dabei haben. Das, ich meine, wenn ich die ab und zu sehe, dann denke ich, hey, die sind, das ist wie, man trifft sich, ich sage jetzt, ich treffe mich zu einem Glas Wein und die treffen sich irgendwie neu auf einem Areal, haben Freude. Das ist ihr Hobby, ich würde es mal so sagen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Muss ich auch nicht, aber Graffiti habe ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, dort, wo es wichtig ist und wo ich auch denke, das ist dann die Aufgabe von vom Staat, dass man wirklich einfach sagt, dort, wo Fremdgefährdung stattfindet, dort hört es auf.
Das geht gar nicht.
Ich meine, bei einem Graffiti sind wir ehrlich, außer sie klettern
nicht mehr auf. Privateigentum, gell?
Aber also bei
das uns, ist natürlich dir nicht so nahe.
Also in uns, ich werde den Kommentar ersparen, aber ich sage, wenn es um Menschenleben geht, das ist mir doch deutlich näher. Natürlich, das ist Vandalismus.
Nein, Eigentum ist auch wichtig.
Vandalismus natürlich muss auch gehandelt werden, aber für mich ist es schon nochmal etwas anderes, wenn das wirklich eine Strasse ist, ich sage jetzt, wo nebendran irgendein Fest stattfindet,
ja,
wie es in Basel war, ist es
gefährlich. Oder Demos, oder wo man nachher irgendwie
zurückkommt. Es hat natürlich ein Element von der Gefährlichkeit und von der Rebellion, wenn es eben ein bisschen illegal ist. Ich meine, es gehört von uns auch ein Töffel frisiert.
Also das habe ich jetzt vorher gerade sagen, oder? Ich habe ein paar Kollegen gehabt mit denen Puch Max. Haben die auseinandergenommen auf der Straße und nicht mehr zusammen können setzen zum Beispiel. Oder der riesige Auspuff. Ich meine, das hat ja geklopft. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, was da dran sehr lässig ist, aber offenbar haben die Buben einfach Freude an diesen Maschinen gehabt.
Dass es so krach macht. Dass das halt nicht immer auf der Linie von der Polizei liegt, ist wahrscheinlich.
Das muss illegal sein, das ist eben schon wichtig. Illegal ist
ja, es kommt wahrscheinlich das Element.
Leider.
Das werden wir.
Aber das, ich finde schon ein spannendes Phänomen eigentlich, weil es ist wirklich etwas, wo man, also wo ich muss sagen, so null Bezug, ich habe für vieles Verständnis, aber für das, ich kann es
einfach. Ich finde es auch interessant, weil wir in einer Welt leben von der totalen Feinfühligkeit und der Rücksichtsnahme. Wir werden uns nicht mehr mit Fleisch ernähren, wir müssen das CO2 massiv reduzieren, wir müssen überall 30er-Zonen in den Städten einrichten und das kommt mir so ein bisschen vor, wie, ja, das ist jetzt halt eine Art Rebellion gegen das.
Aber gell, das ist natürlich, man muss schon ein bisschen betonen, es ist eine ausländische Subkultur.
Also
es ist sehr Balkan-Subkultur.
Es ist eine Macho-Kultur.
Und dort ist klar, eben, du genau wie du sagst, es geht gegen die schweizerische Mehrheitskultur, die eben wahnsinnig vegan und rücksichtsvoll ist und so weiter. Und sie sind Männer, oder? Und sie können mit dem Auto. Sie haben ja auch eine ganz andere Beziehung zum Auto als die heutigen durchschnittlichen jungen Schweizer.
Oder? Aber es gibt auch immer wieder von mir, ich kenne auch eine Frau, die das macht. Es gibt auch Frauen, die dort sind. Also das finde ich, also die reine Männer, ich sage jetzt Männer und so wie du es jetzt da schon Männer mit und Migrationshintergrund, dass die Theorie, weil wüsste ich jetzt nicht, ob sie würde stimmen. Ich denke wirklich, es ist
auch nicht. Du musst das Foto nicht mal ein bisschen anschauen.
Ja, die Foto habe ich angeschaut, aber
Ich bin ja ein regelmäßiger Teil.
Also gut, hast du jetzt gerade Geld gekauft? Hast du für ein Auto?
Ich komme mit dem Töpfchen, weil ich frisiert habe, mit dem Puch Maxi.
Also ich weiß einfach, wenn ich an mein Dummstempel bei uns zu baden, dann komme ich mit dem alten Alpha von meinem Mann, oder? Dann wird es also schon, es wird also begutachtet.
Ja, du bist einer, der dazugehört.
Und ich muss sagen, also die stehen dort so mit Schwänzen, die brauchen auch die Parkplätze dort. Das ist ja so irgendwie. Das ist einfach eine Art wie auch ein Event. Dann tun sie aber nicht, dann posen sie einfach mit dem Auto selber, oder? Nur betrachten ihre Klepfe. Das hat ja irgendwie eine gute, lustige Dimension.
Gut, mir fällt jetzt kein schlagfertiger Schluss ein, weil das ist lustig genug gewesen. Danke vielmals. Und trotzdem interessant, herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Für die Diskussion, die nächste gibt es in 2 Wochen. Euch oder Ihnen, danke fürs Zuschauen. Bis dann.